In dieser Folge haben wir gesprochen über die neue Sony Alpha FX3, die neue Fujifilm GFX100S, die neue Fujifilm XE4, die neue Canon EOS M50 und vieles mehr. Seid gespannt. Es ist wieder sehr techlastig, das ist leider so. Aber nächste Woche gibt es eine Interviewfolge. Also freut euch darauf. Hört euch die Folge an. Viel Spaß. So, Stefan, Sony FX3, go.
Super Kamera, etwas besonderer Einsatzbereich, aber es ist auf jeden Fall Qualität hinter, wie man es halt von Sony sonst auch kennt. Es ist halt die neue Kamera aus der Cinema Line, wir haben Vollformat und wir haben sehr, sehr kleinen Formfaktor. Und aktuell wird halt viel der Vergleich gezogen, das ist eine S3 in einem anderen Gehäuse. So ganz kurz gesagt.
Ja, zum Thema S3. Also Sony hat dann schön gestern ein Software-Update rausgebracht für die Alpha 7 S3, wo sie S-Cinetone auf die A7 S3 bringen. S-Cinetone, das neue Farbprofil, beziehungsweise das Profi-Farbprofil für die Cinema-Kameras, das halt so schöne Hauttöne, ne? Das hat die Alpha 1 auch bekommen.
Genau.
Und das war halt eins der Verkaufsargumente von der FX3 und jetzt fällt es auch weg, weil die A7 S3 hat das jetzt auch. Was machen wir denn jetzt?
Ja, weiß nicht. Das wäre schön gewesen, wenn wir das vorher gewusst hätten. Dann hätten wir das gesagt, dass es nachkommt. Es hat trotzdem noch eine Daseinsberechtigung, aber es wird halt jetzt, sagen wir so, die S3 wurde jetzt halt noch besser dadurch. Aber die FX3 ist halt trotzdem wegen anderen Punkten sehr interessant. Eine Sache ist halt die Ergonomie, weil einfach das Ganze ein bisschen mehr auf Cinema gedacht ist, von der Haltung her, mit dem veränderten Joystick-Position und sowas. Und wir haben halt unsere Quick-Access-Tasten, die wir sonst bei der normalen S3 in dem Sinne halt nicht in diesen Positionen gehabt hätten. Gut, eine Zoom-Wippe, wer sowas nutzt, okay. Ist aber wahrscheinlich eher etwas seltener der Fall. Und wir haben halt unsere Mounting-Punkte. Und das ist halt der gute Punkt, wir brauchen keinen Cage mehr.
Ja, das ist richtig. Die Mounting-Punkte sind halt sehr interessant, weil die halt, also es gibt sehr viele, ich weiß nicht, wie viele sind es, 5 oder so, über den kompletten Body verteilt. Der Body hat so ein Magnesium-Gehäuse und die Schrauben, aber die Mounting-Punkte, die sind, Punkte sind halt Edelstahl. Das heißt, man kann das Ganze sehr stabil riggen, wenn man das möchte. Ich glaube, ein sehr cooler Einsatz, Zweck ist, das Ding auf eine Drohne zu hauen oder unter eine Drohne zu hauen. Ich denke mal, das wird sehr interessant.
Ja, Drohne und bestimmte Anwendungen für professionelle Gimbals, wenn man jetzt auf Car-Mount und sonstiges halt schaut oder Kraneinsatz etc. Da ist es halt dann praktisch, auch nochmal ein paar mehr Punkte zu haben und mit dem mitgelieferten Griff, haben wir halt schon einen Griff und können damit auch dann gut hantieren.
Und der hat direkt das XLR-Interface, das heißt, wir können dann direkt noch ein Mikrofon oben drauf packen. Problem ist, das Mikro ist nicht dabei, das gibt es auch gar nicht einzeln, ne? Das ist das Problem.
Leider ja, man kann aber ganz normal alles, was XLR hat, eigentlich da reinspeisen, also das ist kein Problem und es schafft halt mehr Platz. Wer sich das mal ungefähr vorstellen möchte, Video mal kurz angucken dazu, was wir gedreht haben, der FX3. Da haben wir einmal gezeigt, wie es aussieht, wenn wir beides gleich ringen. Also wir haben bei beiden dann die Möglichkeit, mit einem Griff zu handhaben. Das mussten wir halt mit einem Käfig machen bei der S3 und dann halt auch zusätzlich das Audiomodul. Und da hat man halt gemerkt, damit wir das Audiomodul ordentlich einspeisen können, so wie es auch gedacht ist, dann haben wir da keinen Platz mehr für den Griff, beziehungsweise da ist kein Platz mehr für die Finger, damit man es auch ordentlich greifen kann. Und deswegen ist es da der FX3 viel besser gelöst, dass wir da jetzt den Griff und das XLR-Audio-Modul direkt in einem quasi haben und nicht zwei separate Teile sind.
Ja, weil das direkt oben in diesen Multi-Interface-Schuh reingeht, ne? Der Griff.
Genau.
Und dann aber auch trotzdem noch verschraubt, also mit den mit zwei.
Ja, also zwei der Mounting-Punkte gehen weg, aber dafür hält das Ding auch bombenfest.
Ja, das ist mega. Also ich find's gut. Ich denke mal, wenn wir jetzt über so eine Zielgruppe reden, von dem Ding, ja, mein Gott, es ist eine sehr kleine Cinema-Kamera, also ich denke mal so eine B-Cam. Weißt du, so Philipp Blum würde das auf eine seiner Katzen schnallen oder so.
Ja, so ungefähr. Also Baycam, klar. Und auch, ich sag mal, bei Cinema ist es auch immer so, es ist eine günstigere Baycam, falls mal was passiert. Natürlich auch. Aber es kann auch eine gute Arcam werden, wenn man halt auch ein bisschen auf Run and Gun geht, weil wir halt so einen extrem guten Autofokus haben, weil wir gute ISO-Performance haben und weil wir einen Bildstabilisator haben, der bei den meisten Cinema-Kameras, auch bei der Sony-Lineup, einfach fehlt.
Ach so, apropos Bildstabi ist ein gutes Thema, weil wir können ja noch mal kurz über dieses Catalyst Browse-Thema reden. Die FX3, der IBIS von der FX3 speichert quasi die Bewegungsdaten von diesem Gyrosensor, der da drin ist, speichert er ab und die können im Nachhinein dann von Catalyst Browse, diesem ja, kostenlosen Programm von Sony, ausgelesen werden. Und so kann man halt seinen Bildstabi im Nachhinein im Schnitt verbessern oder ne, nochmal gegensteuern, weil halt der Gyrosensor, wenn ich die Kamera jetzt kippe, dann zeichnet der Gyrosensor diese Bewegung auf und speichert die Daten dann halt auch in Verbindung mit der Stelle im Videoclip, in der das ist, ab und die können dann halt ausgelesen werden und dann kann man halt vernünftig gegensteuern und so. Weil wenn man halt, wenn man es jetzt nicht ganz so smooth haben will, sondern vielleicht, was ja in der professionellen Welt auch oft passiert, dass man halt so ein bisschen so einen leichten Shake noch drin haben will, dann ist das ganz cool, weil man das dann halt voll gut feintunen kann. Wir haben es jetzt selber nicht ausprobiert, aber ich stelle mir das relativ gut vor.
Ja, also man hat uns da ein kurzes Beispiel mal gezeigt, wie das aussehen kann in dem Moment. Es gibt ja schon diese Möglichkeit, im Nachhinein im Schnitt einen Stabi draufzuwerfen. Ne? Ein Warp Stabilizer bei Adobe oder bei anderen Programmen, weiß ich gar nicht, wie er da heißt, aber der Name war eigentlich immer passend Warp, weil das hat immer irgendwie einen schlechten Bildeffekt reingepackt ins Video, wenn man das gemacht hat, weil die Software halt nur erahnen konnte, wie hat sich die Kamera bewegt? Wie muss ich jetzt da das Ganze gegensteuern, damit das stabil in Anführungsstrichen aussieht? Und weil halt hier diese Software nicht nur irgendwas rät, sondern direkte Daten hat, wie hat sich die Kamera da bewegt, kann halt da durch Einschnitte, Eingriffe, durch Framing und Nachberechnungen oder was auch immer, das Ganze halt viel besser stabilisiert werden, ohne jetzt diesen. Ja, den Effekt zu haben, als wäre man betrunken, wenn man das ganz ehrlich sagt. Warp Stabilizer in einer großen Schiene angewandt, der wirkt einfach immer so, als hätte man getrunken.
Ja, siehe unser neuestes Video M50 Mark II, da habe ich einen Stabilizer angewendet und habe das aber verpennt, dass ich den auf Automatik gelassen habe und dann sieht man, diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, sieht man da ganz gut. Anderes Thema, ich will jetzt nicht Fehler eingestehen.
Ja.
Nee, was ist noch rausgekommen? Pass auf, wir hatten noch die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Heißt sie
Exakt.
so? Ja.
Langer Titel. Ja, ist korrekt. Die sollten sich langsam mal andere Bezeichnungen angucken,
Ja,
was das Ganze angeht.
die hängen halt immer nur was dran noch, gefühlt. So, weißt
Ja,
du? Und
ist
ja.
halt leider wirklich so. Die Kamera war schon mal auf dem Markt, einfach unter der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K und früher als die 4K-Variante. Also es gab immer wieder Upgrades. Jetzt mit der Pro-Variante wurde halt das Grundmodell genommen und nochmal kurz verbessert. Wir haben jetzt einen ND-Filter mit integriert, also so einen zuschaltbaren ND-Filter, wie man es halt von anderen Cinema-Kameras, Camcordern her kennt. Finde ich ein nettes Feature. Ob das jetzt eine eigene Produktreihe verdient hat und ob man nicht sonst noch ein paar Sachen mehr hätte updaten können in größerem Maße, wäre vielleicht ganz nett gewesen.
Ja, weiß ich, keine Ahnung, du, aber man erkennt eindeutig diesen Trend von, wir wollen Cinema-Kameras in einem sehr kleinen Gehäuse haben. Gut, die Blackmagic ist jetzt ein bisschen größer als die FX3, aber vom Prinzip her geht das ja in dieselbe Richtung. Also wir haben auf Sony-Seite haben wir die FX6, FX9, dann jetzt einen sehr kleinen, im Vergleich sehr kleinen Nachfolger, die FX3. Und bei Blackmagic haben wir halt die Ursa Mini und so weiter, ne? Und dann dazu gehöre ich die Blackmagic Pocket Cinema Camera. Und da sieht man halt diesen Trend von diesen kleinen, kompakteren Camcordern, die aber trotzdem diesen Cinema-Look drauf haben bei Sony mit der FX3 vor allen Dingen halt durch diesen Vollformatsensor, den wir eigentlich in der Cinema-Welt nicht unbedingt haben, sondern eigentlich immer nur diesen Super 35-Sensor.
Ja, also man merkt auch generell langsam, dass die Hersteller realisieren, dass die kompakteren Varianten und die Wechselobjektiv-Varianten doch immer mehr für Video, auch für professionell Video, auch eingesetzt werden und auch mal für etwas kleines Budget auch da sein müssen. FX3 ist schon etwas höher preisklassig, aber wenn wir jetzt bei der Blackmagic gucken, wir kriegen hier halt 6K RAW-Material aus dieser Kamera raus für einen Preis 2600 Euro ungefähr. Und das ist massiv. Das kann sonst so nichts auf dem Markt. Es hat andere Einbußen. Ja, das ist keine Run-and-Gun-Kamera. Aber wenn man kleinere Filme dreht, so Independence-Film-mäßig, dann ist das eine richtig geile Qualität für ein richtig hartes Budget.
Ja, ich sag dir zwei Probleme, die diese Kamera hat. A, sie ist potten hässlich und B, sie ist nicht lieferbar.
Okay.
Lieferbar, ja, komm, ist doch wahr, ja, nicht so hässlich.
Ja, ja, okay, ja. Also die 4K war auch schon hässlich, die ist jetzt
noch mal
schöner geworden. Ja, also wenn ich alles so weglasse, so wenn ich nur hinten drauf gucke und vielleicht so einen Seitenblick, wenn ich nur die Ports sehe, so unter der, mit den netten Symbolen, dann ist okay, aber alles, was so Richtung Bajonett geht, ja.
Wollen wir einfach nicht drüber reden. Wir haben noch mehr Neues, worüber wir noch nicht geredet haben. Mhm. Letzte Woche nämlich kam die... War das letzte Woche? Ja, ne?
Nee, ja. Vorletzte Woche. Da war ich im Urlaub gewesen.
Oh, vorletzte oder? Woche. Die GFX 100S und die XE4 von Fujifilm beides.
Genau.
Die GFX 100S ist eine besonders interessante Kamera, weil es einfach eine Mittelformat-Kamera mit 100 Megapixeln in dem Gehäuse von einer halbwegs normal großen Systemkamera ist und alles kann, was der Vorgänger, die 100 kann, konnte, nur halt jetzt besser und kleiner.
Ja, also du hast ja auch ein längeres Video mit dem Eugen zusammen gemacht. Grüße gehen raus an der Stelle. Die Kamera bietet halt ich nenne es mal den perfekten Fotobegleiter für die Leute, die halt wirklich Qualität wollen. Es ist und bleibt 100 Megapixel, aber halt klein. Die Objektive sind trotzdem groß, wegen dem Mittelformat-Sensor, der da drin ist. Das darf man nicht unterschätzen, was das auch an Platz einnimmt. Mhm. Aber wie viel Gewicht und wie viel Größe wir uns beim Body sparen, ist halt enorm. Ansonsten mit so viel Auflösung, Mittelformat, gab es die normale 100er, die war massiv groß im Vergleich und massiv teurer im Vergleich. Und ansonsten, ja, Hasselblad oder Phase One, ne? Aber da sind nochmal ganz andere Preisligen in dem Bereich.
Ja, sowieso. Und die 100S, die neue, die kann jetzt, ne, die hat jetzt einen IBIS mit. Wie ist der? 10% kleiner oder so und dafür 20% effektiver oder irgendwie sowas. Es ist total abgefahren. Ja, wir haben ein relativ langes Video mit Eugen gemacht, genau, und der hat die 2 Tage getestet und konnte uns relativ viel darüber erklären. Cool ist da halt aber auch, also wenn du jetzt so überlegst, zum Beispiel ein Werbefotograf oder so, irgendein Industriefotograf, der Produkte fotografieren muss oder sagen wir ein Badezimmer oder was auch immer, mit Pixel Shift haben wir 400 Megapixel mit dem Ding und zwar in einem Gehäuse, was wirklich nicht groß ist und für einen Preis, der wirklich klein ist im Vergleich zu anderen Kameras. Also wir liegen hier bei 6.000 Euro im Vergleich zum Vorgänger der GFX 100, die ja schlappe 11 kostet. Also es ist schon ein gutes Stück Kamera und vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass dieser Preis ist halt jetzt mehr oder weniger günstig, für viele halt nicht, aber im Vergleich muss man es sehen und dann ist es sehr günstig.
Ja, vor allem, was ich halt wirklich gut finde, also was ich schon bei der normalen 100er Wahnsinn fand, dass halt dieser Sensor wirklich stabilisiert noch ist in dem Moment. Man hat sonst halt oftmals das Problem mit so einer enorm hohen Auflösung und so einem enorm großen Sensor, dass schnell Verwackelungen halt entstehen. Das ist einfach Physik. Das geht einfach nicht anders. Aber weil wir halt jetzt einen sehr guten IBIS noch integriert haben, hilft das in der Fotografie oder auch Videografie, wenn man damit was machen möchte. Wir haben zwar keinen 4K 60, wenn ich jetzt mich richtig erinnere,
Nee,
sondern nur
nur 4K 30,
4K 30.
ja.
Aber okay, ich schätze, sonst einfach wäre der Sensor auch viel zu heiß geworden bei der Größe. Sonst hätte man wieder was größer bauen müssen für Lüfter oder etc. Und das wurde hier dann auch so nicht mit umgesetzt. Reicht aber vollkommen. Ich nehme 4K 30 jederzeit, wenn ich nebenbei 100 Megapixel Fotos machen kann.
Und die ganze Kamera auch noch so klein ist.
Genau.
Apropos klein, wir haben noch was Neues von Fuji, die XE4. XE4, Nachfolger von der XE3. XE3 war eine sehr beliebte Kamera oder ist eine sehr beliebte Kamera, vor allen Dingen so, weil das Ding halt wirklich klein ist. Also das kannst du wirklich einfach in die Hosentasche stecken, gefühlt. Und ist auch sehr günstig, also eine sehr gute, sehr günstige Kamera. Die hat den Sensor der XE4, die neue X. Also die XE4 hat den Sensor von der XT4. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns hier nicht verhaspeln, aber das ist schon ein starker Sensor für so eine kleine, günstige Kamera. Klar hat sie Abstriche, aber trotzdem ist es ein sehr interessantes Ding. Auch relativ günstig, ne? Auch 899 Euro oder so.
Genau, der Body 899 rein. Wenn man schon Fuji-Objektive hat, die passen dann meistens auch zu der Kamera-Größe. Also wenn man sich die ganzen Festbrennweiten sich anguckt, die itzi-bitzi kleinen 23 mm oder sowas, kann man da wunderbar dran packen und man hat ein kompaktes System. Also wenn man was sucht, was klein ist zum Mitnehmen oder halt auch für den Einsteiger, in dem Sinne kann man hier richtig gut arbeiten. Man muss nur darauf achten, Formfaktor. Manchen wird die Kamera schon fast zu klein wahrscheinlich werden von der Grifffläche her, weil da eigentlich nichts mehr ist. Das ist so kompakt kameramäßig so relativ glatt gehalten jetzt in dem Momentchen. Aber wenn man damit klarkommt und mit den etwas wenigeren Tasten, Steuerrädchen etc. zurechtkommt, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man einen kleinen Begleiter sucht.
Ja, zu der XE4 haben wir, kommt auch noch ein Video nächste Woche, denke ich mal. Bin gespannt, wie das ankommt. Was haben wir noch Neues? Wir haben noch eine Kamera ist noch rausgekommen. Gestern.
Ja, am Hause, also ja und nein. Es ist in Deutschland eine neue Kamera vorgestellt worden von Canon, die M50 Mark II.
Die gibt es halt aber in den USA schon seit Oktober.
Ja, ganz grober Unterschied, wenn ihr schon eine M50 habt und jetzt überlegt, oh cool, sollte ich vielleicht upgraden?
Nee.
Nee, also
Also ja,
wenn ihr,
vielleicht, aber nee.
ja, ganz gewisser Bereich würde ich sagen, ja, die Kamera hauptsächlich für Videoproduktion, Streaming, ganz wichtig, Streaming, nicht sonstige Streaming und sowas verwenden, ja, weil wir jetzt einen clean HDMI-Out haben und einen etwas besseren Fokus,
Ja, ich
was
glaube,
jetzt Tracking angeht.
bei der Kamera muss man vorsichtig sein, wenn man von der Zielgruppe redet. Also ich glaube, dass die Kamera hauptsächlich so Content Creator anspricht, die halt irgendwie ne, Social Media Content erstellen müssen, on the go, mit einer relativ schmalen Kamera, für einen relativ schmalen Preis und für einen relativ einfachen, schnellen Workflow auch. Und für sowas
Ja.
ist sie halt okay, wenn man den Preis in Betracht zieht, dann ist das eine relativ gute Content Creation Kamera für so, hey, ich mache damit mal für mein Instagram 3 Videos von dem Kuchen, den ich gebacken habe oder so, dann ist das wirklich eine solide Kamera. Das Update, was halt kam, ist halt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, hauptsächlich für Streaming und Video ausgelegt. Das heißt, wir haben jetzt einen verbesserten Autofokus im Video. Wir haben diesen Clean HDMI Out, dass wir das ganze Ding halt entweder als Webcam nutzen können oder halt sogar direkt streamen können auf YouTube oder sowas. Und ich glaube, dafür ist die schon ganz gut. Boah, ich habe letztens irgendein Podcast-Studio gesehen, auf irgendeinem Post. Die hatten einfach nur die M50 als Videokamera. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben ohne Clean HDMI Out, aber ich glaube, die haben einfach recorded und das dann im Nachhinein zusammengeschnitten. Aber die hatten die halt so in so einem Würfel sozusagen und saßen halt um den Tisch rum.
Ah, ja.
Und in der Mitte war halt dieser Würfel mit diesen 3 Kameras, die dann halt in jede Richtung zeigen. So, und für solche Leute ist das halt gedacht. Also dieses, Ich brauche eine kleine, kompakte Kamera,
Ja,
mit der
also
ich halt
für solche,
solchen.
ich nenne es mal Spezialanwendungen, aber halt auch für den Einsteiger.
Ja, sowieso. Also,
Ne,
es
weil
ist
man
eine
einfach
sehr.
dann
Also, es
mehrere
ist halt.
Kameras haben kann.
Ja, es ist eine Einsteigerfotokamera einfach. Also, es ist eine kleine Einsteigerkamera. Muss man einfach so sehen. Die
Ja, ich
kostet
meine.
ja auch nur so. Was kostet die? 700
Reine
Euro.
Body 609.
609.
Also,
Boah.
ja, ohne Objektiv, ne, das muss man jetzt noch mit dazu nehmen. Aber startet halt in dem Segment. Und es gibt kleine Objektive, man kann aber sonst halt auch die normalen Canon EFS, EF-Objektive dran machen, dann halt mit Adapter. Aber der Markt ist da von den Objektiven, dann wird das Ganze halt minimal wieder größer. Aber wenn man die ganz kleinen Sachen sucht, dieses Pancake-Objektiv oder sowas da dran, ist halt ein wirklich kleines System, was man auch immer mit dabei haben kann für relativ wenig Geld. Es steckt trotzdem Canon hinter vom Markenhersteller nächstes Mal. Das heißt, wir haben auch die Canon-Farben. Wir haben einen Autofokus, der auch da gut funktioniert. Einschränkungen in 4K-Video. Das wurde nicht nachgepatcht oder jetzt verbessert, dass da jetzt der Dual-Pixel-Autofokus greift. Da greift immer noch der Kontrast-Autofokus. Das ist schade.
Ja, gut, aber wie gesagt, was willst du erwarten für den Preis? Darf man halt seine Erwartungen nicht zu hoch hängen und ich glaube, das muss man immer in Betracht ziehen. Weißt du, was noch rausgekommen ist? Leica hat eine Kamera, eine Limited Edition, eine exklusive Variante der Leica Q2 rausgebracht. Die Daniel Craig X Greg Williams Limited Edition Leica Q2. Mega, mega fancy, ist halt eine Q2 in Schwarz mit goldenen Akzenten. Sieht schon echt fancy aus. Also es sieht schon wirklich, es sieht so hochqualitativ aus, das gibt's gar nicht.
Ja, also ich wusste beim allerersten Blick, dachte mir so, ob ich jetzt Freund von dem Gold bin. Dann habe ich es mir aber nochmal in den Detailshots mal angeguckt gehabt.
Boah, die
Das
Detailshots
sieht
sehen so gut
schon
aus.
richtig gut aus.
Also man muss schon dieses Schwarz-Gold mögen, aber es ist halt immer noch auch noch eine Leica, ne? Und eine Leica, die. Also ich glaube, nicht mal mit schlechten Farben kannst du die kaputt hauen. Also designtechnisch.
Nee.
Ich glaube, die könntest du in Schwarz-Pink
Pink.
rausbringen oder so und die wird trotzdem gut aussehen. So, weißt du?
Ja.
Das Ding ist halt, die kostet halt irgendwie ein Taui mehr als die normale Q2.
Es ist halt ein Sammlerstück, ne? Damit wird man wahrscheinlich niemals jemanden auf der Straße sehen.
Vielleicht Daniel Craig halt, ne?
Ja, gut, der schon, der wird
Falls der
aber
mir.
vielleicht auch zwei, drei zu Hause haben. Aber das Ding kauft man, stellt man in Vitrine und ist da stolz drauf. Ich liebäugle selber ja mit der Q2. Ich kann es
Ja,
also
ich auch.
verstehen, wenn man die dann benutzen möchte,
Ja.
aber dann vielleicht die normale kaufen.
Ja. Ja, es ist noch mehr rausgekommen. Wir haben noch ein neues Objektiv von Sigma diese Woche bekommen. Und zwar ist das das 2480, richtig? Nee, 2870, so rum.
2870.
Ja. Ich weiß nicht, was, also.
Wieder,
Ja.
ja, also es ist wieder Blende 2.8. Ne, Sigma aktuell typisch, die möchten halt in den Markt extrem reingehen. Es gibt das 2470er Art, das kennen vielleicht viele schon. Jetzt ist halt so eine kleinere, etwas Budget-Version rausgekommen. Das liegt jetzt nur noch bei 850 Euro, das neue Objektiv. Bietet halt trotzdem einen schnellen und leisen Fokusmotor, Wasser- und ölabweisende Beschichtung, haben sie es extra nochmal betont gehabt. Und es ist halt viel kleiner und passt deswegen zu sowas wie einer FX3 oder einer S3, 7C, sonstigen Kameras halt wirklich perfekt.
Ja, viel mehr gibt es auch zu einem Objektiv in dem Moment nicht zu sagen, oder?
Wir hatten es noch nicht in der Hand gehabt, um jetzt wirklich viel damit zu spielen, aber da in letzter Zeit Sigma eigentlich immer gute Sachen rausgehauen hat, seitdem sie mal die Umstellung von ein paar Jahren hatten, bin ich mal der Meinung, das wird jetzt da auch in Ordnung sein. Ansonsten wird man es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schnell mitbekommen, dass da irgendwelche Problemchen sind, aber das bessert Sigma dann eigentlich auch nach. Aber bislang nie eine Beanstandung von den C-Reihe gewesen.
Was ich auch noch mal kurz am Ende der Folge sagen wollte, es gibt einen neuen Fotowettbewerb. Und zwar den Fotowettbewerb Wandel. Soll quasi Veränderungen in einem Bild dargestellt werden. Wie und was das ist komplett euch überlassen. Soll, wenn möglich, nur halt erkennbar sein. da es nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie das Bild zu beschreiben in Worten, um das zu erklären oder so. Deswegen sollte es möglich, wenn möglich, erkennbar sein im Bild direkt. Gibt auch tolle Preise zu gewinnen. Das Ganze findet ihr unter fotokoch.de/Fotowettbewerb. Ich poste den Link, packe ich unten in die Folgenbeschreibung nochmal, da könnt ihr das euch mal angucken. Ich würde sagen, werdet kreativ, schwärmt aus, macht Fotos, schickt sie ein und gewinnt. Frage an dich nochmal, was ist dein persönliches Highlight aus den Neuigkeiten? Gut, die GFX100S und die XT4 sind jetzt schon 1, 2 Wochen alt, aber jetzt trotzdem, was ist so dein Favorite aus den ja, Kameras, über die wir gerade gesprochen haben?
Mein Highlight wäre die XE4. Ich selber habe genauso wie du auch Fuji und deswegen auch die Objektive. Ich bekomme jetzt noch eine X100V und ich sehe die XE4 halt auch viel so als kleine Begleitkamera, wo man halt die Objektive auch mit wechseln kann, wo es halt klar die paar Einschränkungen gibt, aber dieses kleine kompakte System mit dem guten Sensor dabei zu haben für Street oder Urlaubstage oder sowas, da sehe ich persönlich aktuell die, jetzt will ich nicht sagen, die beste Kamera, von der wir vorgestellt haben, aber so mein Highlight in dem Sinne, dass es da auch die meiste Zielgruppe anspricht und wo ich mich auch darüber freuen würde, die selber jetzt auch mal für 1, 2 Wochen da zu haben und damit ein bisschen zu arbeiten.
Ich finde auch die XT4 ist so, das sind mit das interessant, also nicht das Interessanteste, aber das Highlight-Produkt aus denen, über die wir gesprochen haben, weil halt, wie du schon gesagt hast, das ist eine portable, günstige Kamera. Ich bin gespannt. Ich habe selber halt, ich hatte sie, weiß nicht, ich hatte sie eine Stunde in der Hand oder so, aber ich habe damit nicht fotografiert oder sowas, sondern ich hatte sie nur in der Hand, hatte sie dann auf dem Tisch liegen und so und habe sie dann weitergegeben. Und ja, ich glaube, es ist eine sehr interessante Kamera. Ich hätte irgendwie mega Lust, mir meine XT3 einzutauschen gegen eine XE4 oder so. Einfach nur, weil ich diesen minimalistischen, weißt du, ist mir egal, was für eine Kamera ich habe. So, Hauptsache, sie macht Fotos und die XE4 macht verdammt gute Fotos für verdammt schmales Geld und ist auch dazu dann noch relativ klein, relativ minimalistisch. Aber ich hätte dann doch irgendwo die Angst, dass es mir dann. Weißt du, dass sie zu wenig Knöpfe hat, weißt du?
Ich glaube, zu wenig Knöpfe und bei dir wird es noch sein 4K60, weil das halt fehlt im Videobereich.
Ja, maybe. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. War wieder sehr techlastig. Nächste Woche gibt es aber eine Interviewfolge. Und zwar mit Elke Vogelsang. Aber das hört ihr dann nächste Woche. Ansonsten schaut mal gerne in die Folgenbeschreibung. Da haben wir den Link zu dem Fotowettbewerb. Da haben wir den Link zu unserem Instagram, wo ihr uns auch gerne eine Nachricht hinterlassen könnt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge nächste Woche wieder.